wenn eigentlich nichts mehr geht.
Der Steuer-Podcast von Streckmark Schwedhelm.
Mein Name ist Markus Wollweber.
Mein Name ist Burkhard Binnewies.
Bei uns gibt's spannende Diskussionen,
spannende Themen,
spannende Persönlichkeiten aus dem steuerrechtlichen Bereich.
Finden wir heraus, was vielleicht doch noch geht.
Wir, das sind der Jens Stehnert. Hallo Jens.
Hallo.
Und meine Wenigkeit, Markus Wollweber, freuen uns heute Herrn Professor Dr. Carsten Pohl bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Professor Pohl.
Ja, herzlichen Dank für die freundliche Einladung.
Ja, Herr Professor Pohl, ich darf Sie kurz vorstellen, hat seinen Einstieg gefunden in der Finanzverwaltung, wo er zunächst Sachgebietsleiter beim Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung war beziehungsweise möglicherweise auch ist Referent in der Steuerabteilung des Finanzministeriums NRW und seit einigen Jahren tätig als Professor an der Hochschule für Finanzen NRW und vielen insbesondere Finanzbeamten bekannt als Gastdozent der Bundesfinanzakademie. Unserem geneigten Hörerpublikum ist Herr Professor Pohl vor allen Dingen durch seine zahlreichen Publikationen und Veröffentlichungen und Vorträge rund um das nationale und internationale Unternehmenssteuerrecht bekannt. Lieber Herr Professor Pohl, wir mögen es ja hier in so einem Podcast, den immer mit derselben Frage beginnen zu lassen, nämlich, wie sind Sie eigentlich zum Steuerrecht gekommen?
Ja, da muss ich kurz überlegen, wo ich genau starte. Bei vielen meiner Kollegen ist das natürlich immer so, die haben meist so den Weg in das Steuerrecht auch selber über das Studium an unserer Hochschule gefunden. Ja, das war so der erste Auftakt. Danach hat sich dann häufig so ein Studium angeschlossen, der Rechtswissenschaften insbesondere. Und dann hat man wieder den Weg zurück in die Finanzverwaltung gefunden. Bei mir war es so ein bisschen anders. Ich habe direkt nach dem Abitur angefangen, Jura zu studieren, bin aber dann trotzdem, glaube ich, so leicht exotisch, weil ich so als reiner Jurist dann schon in meinem Studium relativ schnell so den Weg zum Steuerrecht gefunden habe. Habe dort so einen zweisemestrigen Intensivkurs im Steuerrecht belegt. Da ist so die erste Liebe zum Steuerrecht entstanden, die ich dann nach dem ersten Staatsexamen auch weiter ausgebaut habe. Ich habe im Steuerrecht promoviert und ja, habe diesen Weg dann auch im Referendariat, soweit es ging, versucht, konsequent fortzusetzen durch insbesondere Stellen, die so einen Bezug hatten zum Steuerrecht. Ja, und da war eigentlich auch schon so der Entschluss gefasst, das dann auch beruflich zu tun. Ich habe mich dann nach dem zweiten Staatsexamen dann in der Finanzverwaltung beworben, wobei ich auch sagen muss, auch andere Berufsperspektiven hätten mich da interessiert, beispielsweise der Beruf des Finanzrichters. Aber es ist eben so gekommen und die Verwaltung hat mir da viele interessante Stellen geboten, sodass ich meinen Entschluss da letztlich nicht bereut habe.
Wenn Sie Werbung machen dürften, Herr Professor Pohl, wir haben ja auch viele Zuhörer, die noch in der Phase sind, dass sie sich überlegen, was soll ich denn eigentlich beruflich mal machen? Was spricht für die Finanzverwaltung? Wie würden Sie junge Leute davon überzeugen wollen, in die Finanzverwaltung zu kommen?
Da ist jetzt die Frage, was Sie jetzt mit jungen Leuten meinen, wenn Sie jetzt die Zielgruppe ansprechen, die direkt nach dem Abitur so einen Beruf sucht oder so eine Ausbildungsstelle. Da ist natürlich das Studium, was wir bieten oder generell diese duale Ausbildung eine sehr interessante Perspektive. Ne? Man lernt viel kennen, einmal das Steuerrecht tatsächlich mit einem sehr hohen Anspruch, wie das auch bei uns immer noch unterrichtet wird. Parallel dazu lernt man natürlich auch noch so ein bisschen die Praxis kennen. Das ist natürlich auch ganz wichtig bei unserem Studiengang. Und was man danach dann natürlich macht, das steht auf anderem Blatt. Aber da haben wir natürlich mittlerweile auch viel dazugelernt. Ne? Wir bieten da auch eine Reihe von Möglichkeiten, weiter voranzukommen, beispielsweise noch durch einen Master oder auch durch ein anderes Studium und trotzdem dann die Nähe hier zur Finanzverwaltung zu halten.
Wenn der ein oder andere oder ich habe ja auch mal als Diplom-Finanzwirt angefangen und bei aller täglichen Kritik, die man manchmal wechselseitig als Berater am Finanzamt oder umgekehrt übt, ist nach unserem Eindruck die Finanzverwaltung eigentlich eine der am best ausgebildeten und kompetentesten Behörden, die wir in Deutschland haben. Und das ist in den ganz überwiegenden Fällen, die zum Teil auch sehr komplex und schwierig manchmal auch verfahren sind, jedenfalls überwiegend unsere Erfahrung, dass man auf einer sachbezogenen, kompetenten Grundlage gerade dann mit den Speerspitzen, wie zum Beispiel der Betriebsprüfung oder der Steuerfahndung, verhandeln und dann zum Teil auch gute Ergebnisse finden kann.
Ja, ja, dann das kann ich aber unterstreichen.
Da sind wir eigentlich auch schon fast bei unserem Thema. Wir hatten uns ja ein Thema vorgenommen, für das Sie auch brennen, für das Sie auch an der Hochschule stehen, das Umwandlungssteuerrecht. Und ich glaube, Herr Professor Pohl, das ist auch das Fundstück der Woche, das Sie uns mitgebracht haben, oder?
Kommen wir doch zum Fundstück der Woche.
Ja, also einmal den dicken Umwandlungssteuererlass, der ja noch gar nicht so alt ist. Der ist ja am 2.1. diesen Jahres dann veröffentlicht worden. Und vielleicht auch noch so das ein oder andere, was so von Seiten des Gesetzgebers neu gekommen ist durch das Jahressteuergesetz 2024. Ne, muss man mal gucken, ob ich da auch noch das ein oder andere zu sagen werde.
Ja, ein Punkt, den ich mir da direkt notiert habe, spielt um das Thema Entnahmen im Rückwirkungszeitraum. Da gab es ja in der Vergangenheit bis zum 2.1.25 ein gewisses Spannungsverhältnis. Also gerade wenn im Rückwirkungszeitraum Entnahmen getätigt wurden, die die Anschaffungskosten übersteigen, führte das nach der Rechtsprechung des BfH eben nicht zu zusätzlich steuerpflichtigen Erträgen, sondern zu negativen Anschaffungskosten und nach Umwandlungssteuererlass eben zu entsprechenden Erträgen. Und da hat jetzt das Jahressteuergesetz 2024 pro Fisco nachgearbeitet, oder?
Ja, das Gesetz wurde entsprechend geändert. Das ist ja so eine häufige Reaktion, ne, wenn man vielleicht auch aus Sicht der Verwaltung oder auch des Gesetzgebers erkennt, oh, man hat da doch vielleicht schlechte Karten, ne, man wird sich da nicht durchsetzen können gegen die Rechtsprechung, dann bemüht man eben dieses sogenannte Nicht-Anwendungsgesetz, ne, wie es manchmal so heißt. Und das ist hier in diesem Fall auch geschehen, ne, beim Paragraphen 20 Absatz 2 wurde eine weitere Vorschrift eingepflegt, wonach in den Fällen nach der Nummer 2 oder der Nummer 4, das sind die einzelnen Nummern, die dort im Absatz 2 enthalten sind und die natürlich auch dann für den Buchwertansatz entscheidend sind, man trotzdem diese Entnahmen und Einlagen berücksichtigen soll und muss. Ne? Der Nachteil daran ist, dass diese ohnehin schon ja, sehr komplizierte Vorschrift des 2 Absatz 5, glaube ich, dadurch nochmal an Komplexität also einiges gewonnen hat. Und ja, was man dadurch erreichen wollte, Sie haben es eigentlich schon gesagt, die Verhinderung von negativen Anschaffungskosten, das war ja das Ziel. Also man will hier sicherstellen, dass keine geringeren Anschaffungskosten als 0 Euro hier für die Einbringenden oder für den Einbringenden hier entstehen können.
Wobei das ja in der Vergangenheit ein ganz gern gewonnener Zusatzeffekt war. Also ich mache mit 8-monatiger Rückwirkung zum Beispiel die Einbringung eines Betriebs in eine übernehmende Kapitalgesellschaft gegen Gewährung neuer Anteile. Und in dieser Phase zwischen dem Einbringungsstichtag, beispielsweise 31.12. oder 1.1. des Jahres bis zum tatsächlichen bis zur tatsächlichen Beurkundung oder zum Vertragsabschluss konnte ich eben jedenfalls nach der alten Lesart des BfH Gewinne entnehmen und die wurden vereinfacht gesprochen nur der 30-prozentigen Besteuerung auf Ebene der Kapitalgesellschaft unterworfen und dann nicht nochmal zusätzlich aus Ausschüttung besteuert, sondern führten eben dann, wenn ich mehr als die Anschaffungskosten mir zugeführt habe, nur zu negativen Anschaffungskosten. Ist das Modell jetzt komplett tot durch das Jahressteuergesetz 24 oder gibt es da noch, jedenfalls soweit die Anschaffungskosten reichen, Gestaltungsmöglichkeiten?
Gut, das ist jetzt vielleicht fast eher so eine Frage, die man an einen Berater stellen müsste. Also jetzt zumindest von der Intention des Gesetzes hat man die früheren Fälle jetzt erstmal eingefangen. Das heißt, man würde beispielsweise, wenn man ein negatives Betriebsvermögen hier hätte und diese Entnahmen abzieht, zumindest so weit aufstocken, dass dieses Phänomen der negativen Anschaffungskosten nicht mehr entstehen kann. Das Gleiche hätte man auch bei diesen sonstigen Gegenleistungen. Und wenn man nicht in diesen beiden Nummern sich bewegt, also beispielsweise hier schon von vornherein Anschaffungskosten hätte durch diesen Einbringungsvorgang, kommt es dann natürlich zu einer Minderung. Aber wir wären hier erstmal nicht bei negativen Anschaffungskosten. Na, das war ja die Intention und das muss man sicherlich bei der Auslegung der Vorschrift hier dann auch konsequent dann beachten.
Wobei dann ja die Folgen für den Einbringenden dramatisch sein können. Ne? Wenn ich dann in den negativen Bereich rutsche, also nach der bisherigen Rechtsprechung negative Anschaffungskosten produzieren würde, dann müsste ich ja diesen negativen Teil versteuern mit meinem persönlichen Steuersatz bis 45%, worst case. Gleichzeitig ist der Gewinn, den ich entnommen habe, ja gegebenenfalls auch Gewinn der GmbH, den ich dann auf Ebene der GmbH auch nochmal besteuere mit also etwa 30%, sodass ich eine Steuerbelastung hätte von 75%. Das Ergebnis ist schon auch ein heftiges Ergebnis.
Ja, je nachdem, was man auch entnimmt, ne, das klar, das kann natürlich auch noch das Ganze so ein bisschen nachteilig gestalten, wenn man jetzt beispielsweise so Geld entnimmt aus der Kasse vom Bankguthaben und so weiter, dann hätte man natürlich diesen Effekt, dass man erstmal im Zeitpunkt der Einbringung, ne, heißt immer so schön, so einen passiven Korrekturposten dort bildet, der dann im Zeitpunkt der eigentlichen Entnahme zum späteren Zeitpunkt dann erfolgsneutral sozusagen abgeschmolzen wird und natürlich dann auch sicherstellen soll, dass diese Entnahme, die dort stattfindet, jetzt nicht mehr als verdeckte Gewinnausschüttung behandelt wird und dann diesen zusätzlichen Ausschüttungscharakter besitzt. Aber wenn man andere Dinge jetzt entnimmt auf Ebene der Personengesellschaft beziehungsweise der Kapitalgesellschaft, kann es dazu natürlich auch kommen, dass stille Reserven aufgedeckt werden und man dann trotzdem noch in, soll ich es mal Falle nennen, von mir aus, aber dass es dadurch dann nochmal zur Aufdeckung stiller Reserven kommt und zu einer zusätzlichen Versteuerungspflicht. Ne? Das ist durchaus denkbar. Aber das ist letztendlich auch so ein bisschen der Preis, mit dem man diese Vorschrift eingekauft hat. Ne? Theoretisch hätte man diese Rückwirkungsfiktion ja auch ganz konsequent verwirklichen können und dann von vornherein auch sagen können, das ist eine reine Entnahme auf Ebene der zu dem steuerlichen Übertragungsstichtag dann fiktiv entstandenen Kapitalgesellschaft. Das wäre ja auch denkbar gewesen. Aber ich glaube, zumindest aus Sicht von Steuerpflichtigen hat man hier doch durchaus ein gewisses Gestaltungspotenzial. Also man kann vielleicht auch durch die Vermeidung von Entnahmen verhindern, dass man hier dann einer Ertragssteuerbelastung ausgesetzt wird, die letztendlich hier nachteiliger ist als das, was man vorher hatte.
Dann gibt es Neuigkeiten aus dem Jahressteuergesetz zur Verschmelzung auf die Personengesellschaft oder auf die Kapitalgesellschaft mit dem Buchwertantrag bzw. der Fristigkeit für die Einreichung der Schlussbilanz. Was hat uns denn da der Gesetzgeber Neues mitgebracht?
Ja, eigentlich, wenn man der Finanzverwaltung glaubt, gar nicht so viel Neues. Denn die Vorschrift, die Sie da gerade ansprechen, im 3 Absatz 2a ist diese enthalten, beziehungsweise dann über den Verweis im Paragraphen 11, auch für die Verschmelzung von Körperschaften. Da heißt es im Grunde genommen nur, dass die Schlussbilanz bis zum Ablauf der Steuererklärungspflichten einzureichen ist und dass darauf dann der 5b ESTG entsprechend anzuwenden ist. So, und wenn man jetzt mal in den alten Umwandlungssteuererlass blickt, wird man da bereits auf eine Texte verstoßen, wo die Finanzverwaltung das auch schon eigentlich ab 2011 praktizieren wollte, aber vermutlich auch hier zu der Erkenntnis gekommen ist, dass das so gesetzlich nicht so ganz sauber ist, na, das zu tun. Weil die Schlussbilanz, von der das Gesetz spricht, eben auch etwas anderes ist als die ganz normale, reguläre Bilanz, die man dann zu einem Bilanzstichtag aufstellt. Und das war der Grund sicherlich hier auch, das einfach nochmal in einen Absatz zu gießen, hier den Paragraphen 3 Absatz 2a, womit man die Sache dann so ein Stück weit dann auch versucht hat, wasserdicht zu machen.
So dass wir aber, denke ich, korrigieren Sie mich aber gerne, wenn Sie es anders sehen, ja, Insoweit Entwarnung geben können. Das heißt, wenn wir die Steuererklärungsfrist nicht einhalten und die Schlussbilanz also nicht rechtzeitig beim Finanzamt einreichen, hat das auf unser Bewertungswahlrecht aber zunächst mal keine Auswirkung, richtig?
Das sehe ich genauso wie Sie. Also das kann ich nur unterstreichen. Und ich glaube, ein ganz wichtiges Indiz dafür ist schlichtweg, sind die Gesetzesmaterialien, wo ja diese Befürchtung, war ja auch mein erster Gedanke, eigentlich ist daran eigentlich der Buchwertansatz geknüpft. Aber die Gesetzesmaterialien sprechen da ganz eindeutig davon, dass eben das nicht Folge ist einer verspäteten Übermittlung der entsprechenden Schlussbilanz. Also ich glaube, das ist schon ein relativ klarer Punkt.
Ja, ich glaube, das ist es wahrscheinlich auch schon, was man zu dieser Neuerung sagen kann. Was mich beim Lesen des Umwandlungssteuererlasses gewundert hat, sind die sehr knappen Ausführungen bei § 24 Umwandlungssteuergesetz und der Frage, welches Kapitalkonto muss ich eigentlich ansprechen, damit ich in den Anwendungsbereich dieser Norm komme? Da gab es ja im vorletzten Jahr jedenfalls, BFH-Urteile, die etwas für Stirnrunzeln gesorgt haben, wo man sich die Frage gestellt hat, wie ist das denn zum Beispiel, wenn ich alleine beteiligt bin an einer GmbH und Co. KG, bin also 100%iger Kommanditist, ich bringe einen Betrieb hier ein und buche teilweise auf das Festkapitalkonto, das die Gesellschaftsrechte gewährt, und buche teilweise zum Beispiel auf das gesamtländerische Rücklagenkonto oder heute gesellschaftsbezogene Rücklagenkonto. Da gab es ja große Irritationen in der Beraterschaft aufgrund eines BFH-Urteils, wenn man sich jetzt nicht mehr so ganz sicher war, muss ich das aufteilen? Ist das einheitlich ein Vorgang nach § 24 oder ist das teilweise vielleicht auch ein unentgeltlicher Vorgang? Da ist die Finanzverwaltung sehr, sehr knapp. Wie ist denn da eigentlich der aktuelle Stand?
Ja, man muss vielleicht da so ein bisschen ausholen und vielleicht parallel zum Umwandlungssteuererlass auch so ein bisschen da auf die bisherige Rechtsentwicklung schauen. Wenn man mal sehr weit vorne anfängt, beim alten Erlass aus 2011, da war ja noch geregelt, dass diese Gesellschaftsrechte, die der 24 verlangt, einmal natürlich durch das sogenannte Festkapitalkonto, häufig auch als Kapitalkonto 1 bezeichnet, begründet wird, auf der anderen Seite aber auch durch ein sonstiges variables Kapitalkonto. Das war natürlich das Problem. Dieses variable Kapitalkonto hat jetzt keine Gewinnbezugsrechte dem Gesellschafter vermittelt. Aber so ging zumindest die Verwaltung lange davon aus, ja zumindest einen erhöhten Anspruch bei der Auseinandersetzung bzw. Liquidation. So, das wurde damals dann durch den BFH kassiert, diese Rechtsposition. Der BFH hat in mehreren Entscheidungen, ich meine aus dem Gedächtnis noch sagen zu können, irgendwo 2015, 2016 in diesem Kontext, dass das Kapitalkonto 2 hier nicht diese Gesellschaftsrechte dann entsprechend ja verkörpert. Und ja, man war dann auf der Suche, ja, was sind dann überhaupt noch Gesellschaftsrechte? Und letztendlich hat man sich da so auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zurückgezogen, ja, eigentlich nur noch das Kapitalkonto 1. Und wenn dieses Konto dann Gewinnbezugsrechte vermittelt, dann reicht das noch aus, im Übrigen aber nicht. Die Verwaltung hat sich dann aber auch im Nachgang eigentlich noch insoweit recht großzügig gezeigt, dass man gesagt hat, ja, es muss keine ausschließliche Buchung auf dem Kapitalkonto 1 stattfinden, sondern wenn dann parallel noch ein anderes Konto, beispielsweise das Kapitalkonto 2 oder eben dieses früher gesamthändlerisch gebundenes Rücklagenkonto genannte Konto angesprochen wird, dann reicht das in dieser Kombination dann auch noch aus. Ne? So war zumindest dann irgendwann die Lesart 2016, so zumindest auch meine Auffassung, die ich aus diesen Verwaltungsverlautbarungen gewinnen konnte. Ja, und jetzt war natürlich die spannende Frage, Sie haben diesen Fall dann angesprochen, was ist eigentlich mit diesem 100%-Gesellschafter? Da hat man natürlich eine gewisse Schwierigkeit, denn wenn eine Person zu 100% an der KG beteiligt ist, also 100% der Gewinne erhalten soll, da muss man sich natürlich fragen, kann so eine Person eigentlich noch was nach 24 Umwandlungssteuergesetz einbringen? Geht das überhaupt noch? Denn mehr als 100% kann man ja letztendlich gar nicht bekommen und erhalten, sodass ja da so eine kleine Baustelle war, ne, wo man auch nicht genau wusste, wie das da weitergehen würde. Ne? Wobei man hier eigentlich sagen muss, ich glaube, das Problem ist ja eigentlich etwas, was ja originär durch die BfH-Rechtsprechung gekommen ist, jetzt weniger durch Verwaltungsverlautbarung, sondern das hat der BfH sich ja selber so ein bisschen eingebrockt. Und ich glaube, auch wenn die Passagen doch relativ karg sind im neuen Umwandlungssteuererlass, wird man doch zumindest in diesem Fall des 100% Gesellschafter auf dieser Basis beantworten können. Ich habe mir das selber auch vor einigen Tagen nochmal durchgelesen und da wird ja die Konstellation aufgegriffen, war auch schon im alten Erlass drin, aber jetzt auch gesagt, na, wenn hier das relevante Kapitalkonto angesprochen wird, dann reiche das aus, um eben hier auch den 24 anwenden zu können. Frage natürlich, die bleibt mir auch, also da habe ich auch noch mal kurz drüber nachdenken müssen, diese unspezifische Verwendung des Wortes Kapitalkonto. Was meint da die Verwaltung eigentlich mit? Ne? Nur das Kapitalkonto 1 oder auf einmal dann doch wieder das Kapitalkonto 2? Ich glaube, ersteres ist hier gemeint, aber so ein bisschen unschön auf jeden Fall ausgedrückt. Vielleicht noch der zweite Punkt, der in diesem Zusammenhang immer wieder so ein Thema war, wie ist es mit den Mischbuchungen eigentlich, wenn man teilweise was auf dem Kapitalkonto 1 hat, teilweise was auf dem gesamthändlerisch gebundenen Rücklagenkonto. Und da würde ich auch sagen, lässt sich aus dem Umwandlungssteuererlass auch rauslesen, dass man auch in solchen Fällen immer noch einen einheitlichen Fall des 24 erblicken muss. Einmal durch die Verweisung auf einige BfH-Entscheidungen, insbesondere hier aus dem Jahre 2023. Und der zweite Punkt, wenn man den Erlass mal auch direkt am Anfang liest, dann steht da, wenn auch Gesellschaftsrechte gewährt werden. Und das heißt für mich, es müssen nicht nur Gesellschaftsrechte gewährt werden, sondern auch und damit wären auch für mich diese Mischfälle erfasst.
Vielleicht eine kurze Anschlussfrage, wenn es um Freiberufler geht, die Einnahmeüberschussrechner sind, also vielleicht der Steuerberater, der eine Einzelpraxis hat und will nach 24 in eine Partnerschaftsgesellschaft gehen, die auch Einnahmeüberschussrechner sein soll und eigentlich nach der Konzeptionierung des Partnerschaftsvertrags gar kein Kapitalkonto 1 haben soll. Wie würden Sie da vorgehen, wenn hier eben zu Buchwerten gegen Gewährung maßgeblicher Gesellschaftsrechte überführt werden soll, oder wäre dann eher zu empfehlen, den Weg über den 6 Absatz 3 ESTG zu gehen?
Gut, man müsste es auf jeden Fall hinbekommen, auch vertraglich, dass man eben im Gegenzug für diese Einbringung oder für diese Übertragung dann eben Gewinnbezugsrechte bekommt. Ne? Also auch wenn sich das jetzt nicht aus einem einzelnen Kapitalkonto zwingend ableiten lässt, wäre das aus meiner Sicht zumindest ja ein wesensgleiches Äquivalent, diese entsprechende vertragliche Fixierung, sodass man da sicherlich auch mit dem 24 zum Zuge kommen könnte. Klar, wenn man das natürlich unentgeltlich gestaltet, da wären wir beim 6 Absatz 3, aber ich glaube, zumindest auch für den Freiberufler, der jetzt eine Einnahmeüberschussrechnung macht, die Fälle sind ja auch akzeptiert, ne? Da haben wir auch eine neue Klausel im Erlass, wo auch nochmal auf den 4.3-Rechner eingegangen wird. Damit gibt ja, meine ich, auch die Finanzverwaltung zu verstehen, dass auch in diesen 4.3-Fällen ohne weiteres Anwendungsfälle des 24 bestehen können.
Ja, ein weiteres spannendes Feld, was gar nicht so neu ist, aber auch im Umwandlungssteuererlass wieder thematisiert wird, ist die Frage, wenn ich einen Umwandlungsvorgang zurückbeziehe, welche Auswirkungen hat das eigentlich auf den Tatbestand, den ich erfüllen will? Also ich mache folgendes Beispiel. Ich mache eine Einbringung nach § 20 Umwandlungssteuergesetz und möchte einen Teilbetrieb, sagen wir mal, einbringen in eine GmbH. Das Ganze möchte ich zurückbeziehen auf den 31.12. des Vorjahres. Und dann stellt sich eben die spannende Frage, musste denn zum 31.12. des Vorjahres auch schon ein Teilbetrieb vorliegen oder reichte es aus, dass ich diesen Teilbetrieb in der Zwischenzeit geschaffen habe? Ich habe also das ganze Jahr bis Ende August damit zugebracht, meinen Betrieb so aufzuteilen, dass ich jetzt tatsächlich auch zwei Teilbetriebe habe. Hatte das aber zum 31.12. noch nicht. Wie ist da der aktuelle Stand, Herr Professor Pohl?
Ja, auch so ein bisschen verworren, so möchte ich es mal sagen. Die Frage ist natürlich höchst umstritten. So möchte ich mal beginnen, zu welchem Zeitpunkt eigentlich genau diese Voraussetzungen vorliegen müssen. Die Frage stellt sich klar. beim 20, beim 24, aber auch bei einer Spaltung beispielsweise, wo es auch auf die Existenz eines Teilbetriebs ankommen kann. So, und die Position der Finanzverwaltung war da auch immer nicht so ganz einheitlich. Damals, glaube ich, noch im Erlass aus 98, jetzt gehe ich schon weit in die Vergangenheit zurück, da hat man noch so auf den Spaltungsbeschluss abgestellt bei der Spaltung. Dann 2011 allerdings hatten wir eine Klausel im Erlass, wo es hieß, dass der Zeitpunkt des steuerlichen Übertragungsstichtags, dass der relevant ist. Also wenn wir da einen Teilbetrieb haben, reicht das dann aus, ob der dann auch später noch vorliegt, also beispielsweise bei der Eintragung bei der zivilrechtlichen Wirksamkeit, das sollte dann aus der Perspektive der Finanzverwaltung nicht mehr so die ganz entscheidende Rolle spielen. So, dann kam eine Entscheidung, oder es kamen mehrere Entscheidungen, aber vielleicht eine Entscheidung, die da auch so ein bisschen die Finanzverwaltung zum Nachdenken gebracht hat. Ich glaube, aus dem Jahre 22 war das auch. Und auf einmal hatten wir dann im Jahre 2023, ich glaube, da habe ich heute noch gar nicht drüber gesprochen, dieser Erlass aus 25 wurde ja angekündigt eigentlich schon am 11.10.2023, als man einen Entwurf eines Umwandlungssteuererlasses so präsentiert hat in der Öffentlichkeit. So, und da war dann auf einmal eine Klausel enthalten, wo es heißt, dass der Teilbetrieb auch am steuerlichen Übertragungsstichtag vorliegen muss. So, und dieses auch, das impliziert ja, dass es nicht ausreicht, wenn es nur am steuerlichen Übertragungsstichtag vorliegt, sondern vermutlich, so zumindest so ja, meine Lesart auch noch zu einem späteren Zeitpunkt. So, welcher genaue Zeitpunkt da jetzt gemeint war aus Sicht der Finanzverwaltung, das wurde nicht weiter konkretisiert. Viele haben vermutet, dass damit der Zeitpunkt der zivilrechtlichen Wirksamkeit gemeint ist, worauf ja auch in der Literatur oder auch hier aus Sicht des BfH man wohl abstellt. Aber wie gesagt, dieser Punkt ist offen geblieben. Und wenn man jetzt in den aktuellen Erlass schaut, aus 2025, dann stellt man auf einmal wieder fest, man ist von diesem auch wieder abgerückt. Das auch ist wieder verschwunden und man hat jetzt auf einmal wieder im Grunde genommen das, was man 2011 hatte, man hat zurückgerudert und stellt jetzt wieder ganz konsequent auf den steuerlichen Übertragungsstichtag ab. So, das ist natürlich insoweit zu begrüßen, als die Klausel wieder einigermaßen verständlich ist, kalkulierbar ist. Na, es bleibt nicht offen, was die Finanzverwaltung da denkt, was richtig ist. Aber der entscheidende Nachteil, der hier natürlich besteht, dass hier ein Widerspruch zur Rechtsprechung hier auch des BfH nach wie vor vermutet wird. Und von daher ist es gut möglich, dass der BfH da einen ganz anderen Weg gehen wird und man dann vielleicht auch spätestens in solchen Konstellationen dann bei den Finanzgerichten Erfolg hat.
Zumal das ja auch ganz merkwürdig ist, jedenfalls in den Fällen des Paragraphen 20 und 24 Umwandlungssteuergesetz, wo die Rückwirkung ja nicht per se eintritt, sondern nur auf Antrag. Und dann stellt sich die spannende Frage, nehmen wir mal folgenden Fall. Ich habe im Zeitpunkt der Einbringung tatsächlich einen Teilbetrieb und jetzt beantrage ich die Rückbeziehung auf einen Zeitpunkt, wo ich noch keinen Teilbetrieb habe. Macht dann dieser Antrag mein Bewertungswahlrecht kaputt? Das finde ich jetzt vom Ergebnis sehr, sehr merkwürdig.
Ja, auf jeden Fall. Also auch gerade auch vor dem Hintergrund dieser Verwaltungsverlautbarung sollte man da auch sehr sensibel sein, na, ob man dieses Risiko tatsächlich eingehen will. Na, es ist in der Tat sehr merkwürdig, weil man ja eigentlich sagen muss, diese Rückbeziehung ist ja auch eigentlich eine Rechtsfolge, wenn man so will, aus der tatbestandlichen Erfüllung des Umwandlungssteuergesetzes. Und wenn man das Ganze jetzt umdreht und sozusagen zum Tatbestand erklärt, na, wird hier im Grunde genommen so ein bisschen der Tatbestand mit der Rechtsfolge durchmischt. Ne? Also ihre Bedenken kann ich da sehr gut verstehen. Und klar, beim 20 und 24 wird es dann nochmal ein ganzes Stück weit akuter. Ne? Aber wenn man da eben auf Nummer sicher gehen will, muss man sich auch so ein Stück weit an dem orientieren, was da derzeit geboten
Weil
wird.
ja die Gestaltung mit Teilbetrieben ja sehr schwierig ist. Also ich sage immer flapsig, Teilbetrieb ist Haftungssache, denn die Finanzverwaltung jedenfalls vertritt ja nach wie vor im Ausgangspunkt den europäischen Begriff des Teilbetriebes und daraus abgeleitet eben das Erfordernis, dass wirklich jedes einzelne Wirtschaftsgut, egal ob wesentliche Betriebsgrundlage oder nicht, dann sauber dem jeweiligen Teilbetrieb zuzuordnen ist. Und wenn das nicht gelingt, droht die Aufdeckung aller stillen Reserven. Das macht die Sache natürlich in der Praxis unheimlich gefährlich und auch schwer handelbar. Das aber eher noch sozusagen als Anmerkung. Ja, wenn Sie, Herr Professor Pohl, Lust haben, picken wir uns noch ein letztes Thema raus. Denn auch bei der Organschaft gibt es ja, aus unserer Sicht eher klarstellend, eine Neuerung im Umwandlungssteuererlass, gerade wenn eben während der Organschaftszeit Umwandlungen vollzogen werden.
Ja, um erstmal auf Ihre erste Frage zu antworten. Ja, ich habe noch Lust und nehme auch da gerne Stellung zu dieser Thematik. Die war in den letzten Jahren sehr, sehr akut, ne? Vor allen Dingen in den letzten Jahren, weil es hier auch, glaube ich, an der Zahl 4 Entscheidungen gegeben hat, wo der BFH da doch recht deutliche Worte gefunden hat, auch zu dieser Thematik der finanziellen Eingliederung im Kontext hier der steuerlichen Rückwirkung. Vielleicht auch das mal so plastisch an einem kleinen Fall erklärt. Es geht letztendlich darum, was ist, wenn wir eine Organschaft haben und der Organträger entweder auf eine andere Gesellschaft verschmolzen wird oder, das war auch Thema in einem Fall, die Anteile an der Organgesellschaft im Wege eines Anteilstauschs in eine neue Gesellschaft einbringt. Ist es dann auch möglich für die übernehmende Gesellschaft, das Organschaftsverhältnis nach Möglichkeit nahtlos so fortzuführen? So, und die Finanzverwaltung hat hier eigentlich zweierlei für verlangt. Das erste, der Eintritt in die steuerliche Rechtsstellung. Das haben wir ja umwandlungssteuerrechtlich ganz, ganz häufig, auch über entsprechende Verweisungen, die man in diesem Gesetz findet. Also das konnte man oder kann man in vielen Fällen dann noch sehr sicher feststellen. Bei dem zweiten wird es schon ein bisschen problematischer und das ist die steuerliche Rückwirkung. Da sind wir wieder bei diesem Thema eben auf den Beginn des Wirtschaftsjahres der potenziellen Organgesellschaft. So, man hat das auch häufig deshalb als doppeltes Rückwirkungserfordernis in der Literatur beschrieben, weil die Verwaltung hier eben zweierlei Dinge verlangt hat. So, diese steuerliche Rückbeziehung hat natürlich zwei Probleme. Erstens, wenn wir einen Umwandlungsvorgang haben, bei dem das nicht möglich ist, hier spreche ich speziell den Anteilstausch an, wo wir keine steuerliche Rückwirkung haben. Und natürlich auch, wenn man hier außerhalb der entsprechenden Fristen ist, ne, das Handelsrecht sagt ja hier 8 Monate, ne, kann man das zurückbeziehen ab dem Zeitpunkt der Anmeldung. Ne, also auch wenn man da draußen wäre, könnte man hier den Anforderungen der Finanzverwaltung nicht mehr gerecht werden und dann auch die finanzielle Eingliederung in diesem Umwandlungsjahr hier nicht mehr sicherstellen. Ja, um zum Punkt zu kommen, der BFH hat diese Rechtsauffassung diesmal 4 deutlichen Entscheidungen kassiert. Gab schon mal 2010 eine Entscheidung, wo er da auch schon gewisse Bedenken geäußert hat, aber die Entscheidungen aus den letzten Jahren, 2023, waren da doch nochmal ein ganzes Stück weit eindeutiger. Und ja, vor diesem Hintergrund war dann auch die Frage, ja, wie geht jetzt die Finanzverwaltung eigentlich damit um, mit diesen Entscheidungen? Ja, häufig kennt man das ja so, man setzt einfach einen Nicht-Anwendungserlass in die Welt und damit ist die Sache dann abgehandelt. Aber man muss natürlich sagen, Nicht-Anwendungserlasse haben ja eigentlich nur den Zweck, die Verwaltung oder den BFH nochmal so zum Nachdenken zu bewegen. Und ich glaube, nach 4 einheitlichen Entscheidungen bringt das nicht mehr sehr viel, ne? Sodass man dann noch darüber nachgedacht hat oder vielleicht auch befürchtet hat, kommt denn jetzt vielleicht noch eine Gesetzesänderung? Will man da vielleicht nicht als schlechter Verlierer aus dieser Sache rausgehen und bessert da noch was nach? Aber das kann man auch, glaube ich, sagen, das ist nicht geschehen. Man hat da durch das Jahressteuergesetz auch nichts in irgendeiner Form nachgebessert und man hat jetzt ja die Kröte, so nenne ich sie mal, geschluckt. Man fügt sich dem, was der BfH da gemacht hat. Und ja, dieses Problem ist damit vom Tisch. Man begnügt sich mit der steuerlichen Rückwirkung und hat dadurch natürlich auch dann die Möglichkeit einer nahtlosen Fortsetzung der Organschaft.
Ja, lieber Herr Professor Pohl, da soll mal einer sagen, wir hätten nicht mit spannenden Materien zu tun. Vielen Dank für das super Gespräch. Wir haben ganz viel mitnehmen dürfen. Vielen Dank, lieber Herr Professor Pohl, dass Sie bei uns zu Gast im Podcast waren.
Ja, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Ich glaube, das Umwandlungssteuerrecht ist viel, viel spannender und facettenreicher, als man so denkt. Es ist ein technisches Rechtsgebiet, aber für die tägliche Praxis und auch für den, der das Knobeln ein wenig liebt, ein ganz spannendes Rechtsgebiet, womit wir dann auch wieder ganz am Anfang unseres Podcasts sind, dass wir allen, die überlegen, sich mit Steuerrecht zu beschäftigen, das doch sehr, sehr alle drei, glaube ich, ans Herz legen können. Vielen Dank.
Ja, auch von meiner Seite auch nochmal herzlichen Dank für die interessante Diskussion.